Willkommen bei der Lebenshilfe-Sendung am letzten Septembertag des Jahres 2019, sagt Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie damit dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Blätter färben sich gerade herbstlich ein und in den Kaufhäusern liegen die ersten Weihnachtsmänner aus. Der Kaufrausch vor Weihnachten kündigt sich schon langsam an. Und wenn es um Konsum und Einkaufen geht, fragen wir im Fokus Schöpfung bei Radio Horeb jetzt immer wieder nach. Wie kann das denn auch nachhaltig geschehen? Verschenken macht doppelte Freude. Das ist unser Thema heute hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Und unser Gast ist der Leiter des Referats Entwicklung und Politik bei Mission Eine Welt. Und er arbeitet im Bündnis Fair Toys mit, das heißt faires Spielzeug. Herzlich willkommen, Dr. Jürgen Bergmann.
Ja, ich grüße Sie auch sehr herzlich und alle Hörerinnen und Hörer.
Herr Bergmann, Sie sind uns aus Nürnberg zugeschaltet. Und da kennen wir ja vor allem, wenn wir jetzt an Weihnachten denken, da denken wir an den Nürnberger Lebkuchen. Solche Produkte sehen als nach etwas ganz ursprünglich Einheimischem aus. Also Nürnberger Lebkuchen, das kommt von hier, aber ganz so ist es ja nicht.
Naja, im Lebkuchen, das wissen die meisten, da stecken jede Menge leckere Gewürze drin und eine ganze Menge Nüsse und was nicht alles, aber unter anderem natürlich auch Kakao. Und da fängt es schon wieder an, dass wir fragen können, ist das jetzt fairer Lebkuchen oder ein nicht fairer Lebkuchen? Kann ich den auch mit großem Genuss verspeisen im Hinblick auf das, was der vielleicht weltweit auslöst? Und wir haben tatsächlich vor einigen Jahren mit einem vergleichsweise kleinen Bäcker den ersten fairen Lebkuchen hier in Nürnberg auf den Markt gebracht. Und das Tolle ist, seit kurzem ist es auch ein großer, der nur noch fair gehandelte Schokolade in seinen Lebkuchen verwendet. Tolle Sache.
Also man kann auch da nachdenken. Schlägt sich das denn automatisch dann auch wieder im Preis nieder?
Die sind, also hochwertige Lebkuchen sind alle nicht ganz billig. Da muss man immer drauf schauen, was für Inhalte letztlich drin sind. Und da macht das keinen Unterschied mehr, ob jetzt da fair gehandelter Kakao. Es gibt auch übrigens welche mit fair gehandeltem Zucker aus speziellen Projekten. Also da finden Sie keinen großen Unterschied mehr.
Sie sind angesiedelt im Zentrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, Herr Bergmann. Da sind Ihnen natürlich auch die biblischen Bezüge nah, was das Thema Fair Handeln, Einkaufen und so angeht. Man kann sich auch immer fragen, auf der einen Seite hat man so ein instinktives Gerechtigkeitsgefühl. Irgendwie kann es ja nicht sein, dass wenn wir hier einfach billig unsere billigen Schokoladenweihnachtsmänner stehen haben wollen und möglichst wenig Geld ausgeben wollen, dafür andere Leute völlig unterbezahlt sind. Also ich glaube, da sind wir uns alle ja irgendwo einig. Ist immer die Frage, ob man dann auch bereit ist, für diese Erkenntnis den Geldbeutel etwas weiter zu öffnen. Aber wie würden Sie sagen, wie sieht denn Gott das Ganze? Gibt es da irgendwelche Hinweise in der Heiligen Schrift?
Ich denke, die Gerechtigkeitsfrage ist ein ganz zentraler Begriff vom ersten Buch Mose bis dem letzten Kapitel des Neuen Testamentes. Und für uns Menschen war das, denke ich, ein gewisser Lernschritt, festzustellen, dass diese Gerechtigkeit eben nicht nur die Menschen betrifft, die wir direkt sehen können, sondern auch den fernen Nächsten. Unsere Wirtschaftswelt, unser ganzes Leben hat sich globalisiert in den letzten 30 Jahren. Andere sagen, dass die Globalisierung hat schon viel länger angefangen. Kann man auch so argumentieren. Wichtig ist, wir können nicht mehr sagen, nur das, was ich sehen kann, was mein Kirchturm sozusagen, was im Schatten meines Kirchturms liegt, das darf mich angehen, sondern ja, es gibt den fernen Nächsten, es gibt die weltweiten Geschwister und von daher ist das, was auf der letzten Werkbank in Fernost passiert, ebenfalls mein Nächster und dessen Gerechtigkeit gilt vor Gott genauso, wie die Gerechtigkeit hier bei uns ja auch immer wieder erstritten werden muss.
Ja, ich habe mich auch manchmal gefragt, jetzt von katholischer Seite her denkend, wie oft beichten wir im Beichtstuhl, wenn wir da sitzen, dass wir vielleicht ein sehr großes Auto fahren oder sehr knauserig sind beim Einkaufen. Denn tatsächlich ist unsere Welt durch die Globalisierung ja unglaublich eng zusammengerückt und die Leute, die auf dem Fernsehbildschirm so weit weg aussehen, sind dadurch, dass wir über eben unseren Konsum einen direkten Einfluss auch haben können, irgendwie dann wirklich doch sehr nah gerückt.
Sie haben vollkommen recht. Da kann man jetzt natürlich die Schuldfrage stellen. Ich habe gerade noch mal in Amos 5, 24 nachgelesen. Es ströme aber das Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein versiegender Bach. Und davor eben die Abgrenzung dazu, was Gott nicht möchte. Also wenn Gerechtigkeit nicht da ist, dann können wir unsere ganzen Versammlungen und Feste und was wir nicht alles an schöner Musik machen, letztlich vergessen. So sagt es zumindest der Prophet Amos. Und da haben Sie vollkommen recht. Wir müssen an der Stelle auch unsere Schuldfrage neu definieren und die ethischen Konsequenzen anders ziehen in einer globalisierten Welt.
Schauen wir mal dahin, wo da so direkte Zusammenhänge sind zwischen uns und zwischen dem, was in anderen Erdteilen passiert. Wo würden Sie sagen, gibt es vor allem Punkte, wo wir auch als Konsumenten wirklich etwas machen können?
Inzwischen können Sie nahezu bei jedem Produkt herausfinden, unter welchen Arbeitsbedingungen das hergestellt wurde. Also nehmen Sie das Beispiel, nehmen wir doch das Beispiel Schokolade und Kakao. Ausbeuterische Kinderarbeit im Kakaoanbau bei der Ernte ist heute immer noch ein riesengroßes Problem. Es ist skandalös, dass Produkte wie Kakao aus ausbeuterischer Kinderarbeit einfach so nach Europa, nach Deutschland importiert werden darf. Wissen Sie, es ist ja nicht so, dass es keine Regeln gäbe. Die werden gegebenenfalls im Patentrecht massiv umgesetzt. Ein Produkt, das die Patentrechte verletzt, die kommen unter eine Dampfwalze. Die dürfen bei uns nicht verkauft werden, also wenn Patentrechte verletzt wurden. Aber wenn Kinderrechte verletzt wurden, dann gibt es keine gesetzliche Schranke, die sagt, das darf nicht nach Deutschland kommen. Wenn wir über den fairen Handel sprechen, dann ist das alles freiwillig. Da kann man schon mal sagen, schön, dass es den fairen Handel gibt. Schön, dass es immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten gibt. Schön, dass es so eine Radiosendung wie diese gibt, in der das zum Thema gemacht wird. Aber gleichzeitig müssen wir auch sagen, es ist skandalös, dass wir hier das auf unserem Markt zulassen.
Also bei fast jedem Produkt, sagen Sie, Herr Bergmann, kann man theoretisch irgendwie nachvollziehen, wie das hergestellt wurde, ob es unter fairen Bedingungen produziert wurde. Jetzt stelle ich mir vor, wie ich einkaufe und da müsste ich dann bei jedem Produkt hinschauen. Das ist ja wahnsinnig komplex.
Ja, also das ist letztendlich eine Zumutung. Und ich bewundere jeden Menschen, der hier möglicherweise sogar mit seinem Smartphone oder mit einem Heftchen einkaufen geht, um über die Labels sich zu informieren, ob das jetzt anständig produziert wurde oder nicht. Das ist wirklich nicht glücklich. Und letztendlich brauchen wir hier auch gesetzliche Vorgaben, die letztlich dazu führen, dass das, was hier bei uns in den Regalen angeboten wird, einmal nicht uns schadet, also dass es nicht gesundheitsschädlich ist, giftig oder dergleichen. Zum Zweiten, dass es nicht unserer Umwelt und der Natur damit schadet. Also und mit welchem CO2-Hintergrund ist es produziert worden oder welche Schadstoffe sind da drin. Und das Dritte ist, das Produkt muss letztlich unter anständigen Produktionsbedingungen hergestellt worden sein, niemanden ausbeuten, ordentliche Löhne müssen bezahlt werden und dergleichen mehr. Das ist das, was ich eigentlich von einem Gesetzgeber erwarte. Und zum Glück gibt es da auch Initiativen, die das fordern. Unter dem Stichwort Lieferkettengesetz kann man dazu eine ganze Menge nachlesen. Da geht es darum, dass Unternehmen die Verantwortung auch entlang ihrer Lieferkette gesetzlich vorgeschrieben wahrnehmen müssen.
Also ein Gesetz, das vorschreibt, dass man nicht irgendwie einfach Handel betreiben kann und dass nicht nur die Preiskonkurrenz das Kriterium sein darf.
Genau so ist es. Dass ein Unternehmen nicht sagen kann, ja, was der Vorlieferant gemacht hat, das betrifft mich nicht. So ist es doch passiert im Textilbereich vor einigen Jahren. Das waren auch deutsche Textilunternehmen, die in Bangladesch, die in Pakistan Firmen hatten, die oder Produktionsstätten genutzt haben, die dann eingestürzt sind, wo ein Feuer ausgebrochen ist, was auch immer, diese Skandale, wir haben sie alle wahrgenommen in den letzten Jahren. Und da sagen wir, das darf doch nicht wahr sein, dass uns das egal ist, unter welchen Bedingungen diese Menschen arbeiten. Die müssen unter anständigen Bedingungen leben und arbeiten können und einen ordentlichen Lohn kriegen.
Ja, jetzt sind solche Gesetze auch ordentlich umstritten. Entwicklungsminister Gerd Müller hat ja einen Vorstoß in die Richtung gemacht. Es geht darum, dass die Menschenrechte vor allem in den globalen Lieferketten eingehalten werden müssen und das auch per Gesetz eingefordert werden soll. Da sagen dann wieder diejenigen, die zum Beispiel für die Textilindustrie sprechen, dass das schlicht und einfach ihre Existenz unmöglich machen wird, weil sie von den globalen Konkurrenten einfach vom Markt gefegt werden, und dass das eigentlich nicht gut sei wiederum für die Märkte in den Dritte Weltländern, weil ja die Deutschen wieder im Vergleich zu anderen doch sehr hohe Standards haben, was Soziales und Umwelt angeht.
Naja, in dem Moment, wo Sie für 1,50 oder 2 Euro ein T-Shirt kaufen wollen, wenn Sie das zum Maßstab nehmen, dann muss man natürlich sagen, ja, das kann nicht unter anständigen Bedingungen hergestellt worden sein. Das wäre dann auf dem Markt tatsächlich nicht mehr erhältlich. Und das finde ich auch, dass das so sein kann. Aber hier an der Stelle müssen wir jetzt zwei Wege, die tatsächlich beide mit dem Bundesminister Gerd Müller zu tun haben, unterscheiden. Das eine ist das, was er kürzlich auf den Weg gebracht hat mit dem Textilbündnis und dem grünen Knopf. Das ist eine freiwillige Initiative von Unternehmen, die sich zumindest auf den Weg zu mehr Fairness auch den Herstellerinnen gegenüber machen. Da haben Sie natürlich recht, solange das freiwillig ist, ist immer der freiwillig mehr leistet, der Ausgeschmierte verglichen mit denen, die überhaupt nichts tun. Gleichzeitig kann man sagen, na gut, der hat immerhin dafür ein Werbemittel, kann sagen, wir kümmern uns. Und an der Stelle ist dann wieder ein gewisser Benefit da, dass Sie als Konsumentin sagen können, ja, ich lege ein bisschen mehr auf den Tisch, damit eben die Sozialstandards eingehalten werden. Der zweite Weg, der auch mit dem Herrn Müller zu tun hat, hängt mit einer im Februar dieses Jahres lancierten Gesetzesinitiative oder einem Gesetzesvorschlag zusammen, wo genau das, was wir über das Lieferkettengesetz eigentlich einfordern, schon skizziert ist. Nachteil, es handelt sich hier um eine Gesetzesinitiative von Herrn Müller, die noch lange nicht umgesetzt ist und noch nicht mal intensiv, ich weiß es jedenfalls nicht besser, ich weiß nicht, wo diese Initiative gegenwärtig in der Koalitionsregierung diskutiert wird. Also einmal Gesetzesinitiative stellt alle Unternehmen auf den gleichen Boden und das andere freiwillige Initiative nur von denen, die etwas mehr machen wollen. Und da muss man dann immer genau hinschauen, wie viel Fairness steckt jetzt tatsächlich in dem grünen Knopf drin oder steckt da noch nicht so viel drin und muss sich erst in den nächsten Jahren beweisen. Und die Kritiker an dem grünen Knopf sagen, ja, das muss sich eigentlich erst in den nächsten ein, zwei Jahren beweisen, dass die Unternehmen, die da unter diesem grünen Knopf sich gesammelt haben, wirklich auch für mehr soziale Gerechtigkeit sich einsetzen.
Ich kann mir vorstellen, dass da dann ja auch wieder das Abstimmen mit den Füßen der Konsumenten anfängt. Denn wenn wir jetzt wirklich häufig nach diesen freiwillig durch einen eben grünen Knopf ausgezeichneten Produkten greifen, dann zeigt das ja dem Markt auch, oh, da ist was zu holen in der Richtung und das kaufen die Leute auch, das sind nicht irgendwelche schönen Ideale, nämlich natürlich kann ich mir vorstellen, dass ein mittelständisches deutsches Unternehmen, das ja wahrscheinlich noch relativ im Vergleich zu vielen anderen sehr, sehr großen Unternehmen, vielleicht aus asiatischen Ländern, noch hohe Standards hat, dass das sich sagt, ja, wenn wir jetzt geknebelt werden durch Gesetze und irgendwie 100 Einzelschritte bei der Herstellung eines Textilproduktes kontrollieren müssen, das können wir ja gar nicht leisten. Das muss sich in einem Preis niederschlagen, das werden wir ja niemals los und dann sitzen die anderen da, die es alles viel schlechter machen als wir und übernehmen den ganzen Markt.
Frau Fröhlich, das Schöne ist ja, dass in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Unternehmen bewiesen haben, dass es geht. Es gibt auch schon Textilsiegel, wo man heute schon sagen kann, jawohl, wenn das drauf ist, dann ist wirklich etwas erreicht worden für die Produzentinnen und Produzenten. Und diese Läden und Labels, die funktionieren inzwischen seit 10 Jahren oder länger. Und der Markt wächst zum Glück auch. Das ist eine tolle Sache, einfach weil es immer mehr Menschen gibt, die sagen, ich kaufe lieber mal ein paar T-Shirts weniger oder eine Kleidung weniger, trage sie länger und kaufe mir dafür etwas, was nicht nur gute Qualität, sondern eben auch unter anständigen Bedingungen hergestellt wurde. Also haben Sie schon recht, die Konsumentinnen und Konsumenten, die haben hier echt, die können hier einen Trend setzen und das ist toll. Also meine Erfahrung ist, ja, es passiert was. Und Unternehmen kommen voran. Sie kommen gerade mit diesen auch als fair gehandelte Textilien, das ist ein richtiger Markt, der entstanden ist. Labels kann man zum Beispiel nachgucken, welche wie viel taugen. Ich habe eine sehr schöne Homepage gefunden unter der Homepage von der christlichen Initiative Romero und da finde ich dann eine Labelkritik von A bis Z. Da finden Sie nahezu alles, was es dazu gibt.
Da werden wir am Ende noch die Hinweise hinterlassen, dass man sich da erkundigen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Anfangsmühe ist, sich in diesem Label-Dschungel da einigermaßen zurechtzufinden, aber überhaupt mal den Blick darauf zu richten, das macht ja schon was aus. Sie haben eben gesagt, dass der Trend kommt immer mehr, man kauft bewusster ein. Es gibt ja auch in den klassischen Billig-Supermärkten inzwischen auch fair gehandelten, zum Beispiel Kaffee zu kaufen und die Bioprodukte nach meiner Beobachtung werden auch immer zahlreicher angeboten. Das heißt, da scheint ja wirklich etwas zu sein, wo man sagt, dass es die Hersteller sagen, da finden wir einfach auch Käufer für. Und die Leute sind bereit, dann mal die 50 Cent, den 1 Euro für die Müsli-Packung mehr zu zahlen.
Ja, das ist das war unter der Fair-Trade-Bewegung eine ganz umstrittene Sache. Finden wir das jetzt gut, dass in den Supermärkten Fairhandelsprodukte angeboten wird, oder sollten das tatsächlich die Weltläden sein, die diese Produkte ausschließlich anbieten? Und da muss ich sagen, wir sehen das ja, dass solche Mengen die inzwischen umgesetzt werden, tatsächlich nur über die bestehenden Lädenstrukturen, auch der Supermärkte, umgesetzt werden können und wir trotzdem in den Weltläden immer noch Wachstumszahlen auch haben, was die Anzahl der Weltläden und die Umsätze dort angeht. Ich finde es prima, dass wir viele Verkaufsstellen haben für Fairhandelsprodukte, dass niemand mehr sagen kann, oh, das ist viel zu weit weg, der Aufwand für mich zum Einkaufen ist zu groß. Nö, um die Ecke in nahezu allen Läden kann ich Fairhandelsprodukte kaufen und wenn ich was Besonderes haben möchte oder wenn ich Informationen brauche oder wenn ich gerade die kleinen Fachläden, die Weltläden unterstützen möchte, dann habe ich auch in den meisten Städten und auch kleineren Orten diese Fachstelle des fairen Handels und die sind natürlich besonders unterstützenswert, weil die nicht nur verkaufen, sondern weil die eben auch Bildungsarbeit machen, weil die Vortragsabende gestalten, weil die den ganzen Kontext, das Umfeld des fairen Handels mit vorantreiben.
Wir sprechen in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit Dr. Jürgen Bergmann, dem Leiter des Referats Entwicklung und Politik bei Mission Eine Welt, über Verschenken. Gerade jetzt, wo langsam das Weihnachtsgeschäft anrollt, man mag gar nicht glauben, es ist erst Ende September und schon gibt es die entsprechenden Auslagen für Dezember in den Supermärkten. Also da schauen wir schon mal langsam hin, wie können wir auch verschenken. Wir wollen dann mit Herrn Bergmann gleich noch etwas ausführlicher auch sprechen über typische Geschenksprodukte, Textilien sind das und Spielwaren. Herr Bergmann ist auch im Bündnis Fair Toys, also faires Spielzeug, mit aktiv. Insofern da auch ein Fachmann für dieses Thema. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen aber in dieser Sendung auch nicht zu kurz kommen mit Ihren Fragen. Vielleicht fragen Sie sich ja jetzt schon mal, ich denke das und das an. Wie kann ich da vielleicht auch ein Zeichen setzen als Konsument, als Schenker und das richtige Produkt kaufen? Sie können anrufen in dieser Lebenshilfesendung und sich direkt bei Dr. Bergmann beraten lassen im Fokus Schöpfung bei Radio Horeb unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung. Fokus Schöpfung. Verschenken macht doppelte Freude bei Radio Horeb. 089 517 008 008. Verschenken macht doppelte Freude, finden wir. Und deshalb sprechen wir darüber in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit Dr. Jürgen Bergmann, dem Leiter des Referats Entwicklung und Politik bei Mission Eine Welt im Zentrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Wir haben mal das grobe Panorama abgecheckt und festgestellt, es gibt einen Markt zunehmend wachsend für fair gehandelte Produkte und das ist gut so, sagt Herr Bergmann, das dringt langsam auch in die ganz normalen Supermärkte vor. Wir sprechen gleich nochmal ausführlicher über typische Geschenkprodukte wie eben Textilien und Spielwaren, Spielzeug. Aber wir wollen auch Ihre Fragen gleich früh mit in dieser Sendung berücksichtigen. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung und Frau Renger ruft uns schon an aus Chemnitz. Ich grüße Sie, Frau Renger.
Ja, ich grüße Sie auch und den Herrn Bergmann. Das spricht mir aus der Seele. Ich habe aber schon über Jahre einen Katalog DW-Shop. Ist Ihnen das ein Begriff?
Durchaus, ja.
Ja, den habe ich schon länger, denn da sind außer Kleidung ja auch andere Gegenstände drin, praktisch für den Haushalt. Ich will mir jetzt wieder eine Decke, so einen Überwurf fürs Sofa und es ist vom Preis her gar nicht schlimm. Die größte Decke kostet 50 Euro, wenn man es aufrechnet. Also es ist hier preiswert. Ich habe von denen schon eine ganze Menge. Und ich suche mir auch immer wieder was raus. Auch gerade eben, ich habe meine Teppiche sind alle von dort,
die ich habe. Vielleicht können wir Herrn Bergmann mal ganz kurz um eine Einordnung bitten. Kennen Sie diesen DW-Shop? Wissen Sie, was wer dahinter steckt?
Bitte? Der Name DW steht ja für Dritte Welt.
Ja.
Schon vor, ich glaube, den gibt es schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren.
Ja.
Und da wird eben versucht, Produkte aus der sogenannten Dritten Welt zu anständigen, die unter anständigen Bedingungen hergestellt wurden, in Deutschland zu vermarkten. Ist eine feine Sache. Ich kann Ihnen jetzt nicht sicher sagen, wie genau unter welchem Umfeld diese Decke hergestellt wurde, aber
aber nee, sie ist Baumwolle und es ist es steht auch hinten drin, die Länder sind hinten drin, wo das hergestellt wird. Aber darf ich noch was anderes sagen? Weil Sie das sagen in den Discountern, da ist schon Aldi Nord ist bei uns und die haben schon sehr lange Schokolade, die kommt aber aus der Schweiz, ist trotzdem, da steht dieses Siegel, dieses lila-grüne ist auf der Schokolade und die kostet nur 1,29. Ich finde das nicht teuer, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt sind noch mehr Produkte dazugekommen. In den letzten Jahren. Das ist, finde ich, sehr gut.
Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass die dass einige große Discounter festgestellt haben, dass sie tatsächlich auch die bestehenden Siegel verwenden und sich nach denen richten. Es gab nämlich mal eine Zeit, da haben die großen Discounter eigene Fair, Anführungsstriche, Siegel eingeführt und da war oftmals nicht sehr viel Glaubwürdigkeit dahinter gesteckt, weil man sich dann eben selber geprüft hat und wenig hat reinschauen lassen. Die Zeit scheint vorbei. Die verwenden das Fair Trade Logo und damit kann man sagen, ja, das ist eine anständige Sache. Der Preis ist bei den Discountern muss man immer schauen, ist das jetzt wirklich ein kostendeckender Preis oder ist das auch ein politischer Preis? Man möchte Menschen vielleicht herlocken. 1,29 für eine gute Tafel Schokolade ist tatsächlich untere Grenze. Aber wenn das Logo drauf ist, würde ich sagen, gehen Sie hin, dürfen Sie kaufen und lassen Sie sich schmecken. Ist ordentlich und ich freue mich darüber, dass es das gibt.
Herr Bergmann, wie ist das denn, wenn Frau Recht?
Bitte zu dem DW-Shop. Ja. Da würde ich dann tatsächlich auch mal nochmal nachfragen. Ich glaube, soviel ich weiß, verwenden die nicht die Logos, ne? Also beziehungsweise lassen die Produkte nicht zertifizieren, haben manchmal aber auch nicht die großen Mengen, dass sich eine Zertifizierung rentieren würde. So viel dazu.
Aber wenn Frau Renger jetzt zum Beispiel sagte, eben da die Schokolade, die kostet dann eigentlich gar nicht so viel mehr, muss uns das dann nicht irgendwie misstrauisch machen oder wird doch viel Geld oft auch gelassen bei den Zwischenhändlern und man versucht das per Fairtrade zu vermeiden, sodass das Produkt am Ende gar nicht so viel teurer ist, aber dennoch mehr bei den Produzenten ankommt?
So ist es durchaus. Der Preis, wie ich versucht habe anzudeuten, ist eine relative Sache. Ja. Und Fairhandelsprodukte müssen heute nicht mehr wesentlich teurer sein. Es gibt hochpreisige Schokoladen, die sind nicht aus fairem Kakao und sind deutlich teurer als hochwertige Schokoladen aus dem fairen Handel. Es rentiert sich, auf das Logo zu gucken und der Preis allein ist nicht der Hinweis, dass es fairer oder ökologischer produziert wurde. Das ist ganz wichtig. In allen Bereichen übrigens, auch im Textilbereich.
Okay, das also auch nochmal zum Grundsätzlichen. Vielen Dank, Frau Renger, dass Sie uns da Tipps gegeben haben aus Ihrer persönlichen Erfahrung. Schön zu hören, dass eben unter den Konsumenten, unseren Hörern auch solche sind, die schon jetzt sehr stark darauf achten, wie kaufe ich denn ein und wie kann ich versuchen, die Produzenten auch zu unterstützen durch mein Einkaufsverhalten. Vielen Dank, alles Gute nach Chemnitz Ihnen und nun geht's weiter in der Nähe von Regensburg in Neutraubling mit Frau Schiffmacher. Frau Schiffmacher, grüß Gott.
Grüß Gott.
Wie hören Sie, Frau Schiffmacher? Haben Sie eine Frage?
Ja, ich wollte bloß sagen, Ich beziehe, wie gesagt, meine Schokolade aus meinem Kirchenbüro. Und das kriege ich ungefähr, ja, aus dem, ist das mein, ja gut, Afrika. Das sind unsere Verbände, weil die waren bei uns in der Kirche. Und das gut, meine Schokolade, ich nehme immer, wie sagt man, pur, 95, den und dunkle, und habe ich zwei, sag mal so 2,50 €. Und ich finde, wenn das Sache ist gut, wenn das gesund ist, dann nehme ich auch Geld mehr. Verstehen Sie? Ich für Billiges, ich sage immer, billig kann auch nicht immer gut sein, deswegen. Aber ich habe ein Problem, wenn ich im Geschäft reingehe, einkaufe. Und dann Siegel da und da und irgendwie, wie kann ich vertrauen da, weil ich kaufe lieber weniger, ich kaufe lieber, gib Geld, weil ich finde die Kleider, wenn die Kleider kosten fast nichts, Entschuldigung, die Menschen, wie die quälen und alles. Und was bedeutet die Baumwolle sammeln? Ich war selber in dem Land gelebt. Ich habe Baumwollefelder auch, meine Gesundheit verloren. Deswegen weiß ich, was das ist. Wie kann man das vermeiden, dass man etwas kauft, lieber gebe ich Geld, dass ich kaufe wirklich für meine Kinder, für mich, weil ich habe große Familie, auch etwas Normales. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, unbedingt. Ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Sie scheinen ja auch eine Genießerin zu sein, wenn Sie den 95% haltigen die Schokolade kaufen, die so viel Kakaoanteil haben. Da gibt es wirklich im fairen Handel Köstlichkeiten. Und ich finde es übrigens auch ganz toll, wo auch immer in einer Kirchengemeinde entweder ein Fairtrade-Verkauf stattfindet. Manche Kirchengemeinden machen das wöchentlich, manche machen es alle 2 Monate, wie auch immer. Es ist toll, dass wir an der Stelle zeigen, wir als Kirche, wir setzen uns für Gerechtigkeit auch im Handel ein. Und wenn Sie das über das Kirchenbüro machen, wunderbar, das ist richtig, richtig toll. Freue ich mich immer sehr darüber. Und was Sie sagen, ja, man will lieber was Gescheites kaufen. Den besten Hinweis haben wir halt tatsächlich gegenwärtig über bestimmte Logos. Und sehr verbreitet ist dieses Fairtrade-Logo. Das gibt es auch im Hinblick auf Baumwolle, weil Sie das ansprechen. Also als extra Fairtrade Certified Cotton, so heißt es. Und ist das bekannte Logo mit Blau und Grün in Form in so zwei Hälften.
Also ist das kein Blatt oder was? Wie kann ich das unterscheiden?
Also, wie ich sagte, wenn dieses Logo drauf ist, dann können Sie sicher gehen, dass das ein anständig hergestelltes Produkt ist. Es gibt aber noch mehr und mehr Siegel wie das Siegel der Fair Wear Foundation oder Global.
Demeter oder sowas auch.
Demeter ist ein Ökosiegel, wo es hauptsächlich darum geht, ist es mit Pestiziden hergestellt worden, das Nahrungsmittel oder das Produkt. Demeter allein sagt noch nicht viel aus über die sozialen Standards, unter denen das Produkt hergestellt wurde. Aber ist natürlich, man muss leider an der Stelle immer genau hingucken, was sagt welches Siegel. Und bei Demeter also gibt es ja auch den, wie heißt das gleich wieder? Ja, ich gucke das mal gerade nach, weil gerade Demeter auch ein Siegel hat, das dann die internationalen Sozialstandards mit einbezieht. Das ist dieses Hand in Hand, ne? Genau, Hand in Hand. Rapunzel ist es allerdings tatsächlich genauer. Ja, also, will damit sagen, wir können gegenwärtig es uns nicht zu leicht machen. Zur Not müssen wir gucken, wo finde ich im Internet oder auch mal ausgedruckt eine Liste mit glaubwürdigen Labeln, mit glaubwürdigen Siegeln.
Ich habe kein Internet.
Ja.
Ich habe kein Smartphone. So normal, geh suche selber.
Genau, ja. Darum sage ich, es gibt es natürlich auch als Heftchen, das man sich schicken lassen kann. Wenn Sie zum Beispiel in einen eine Weltladen gehen, können Sie mal fragen, ob die Ihnen eine Liste mit vertrauenswürdigen Zertifikaten bzw. Labeln geben können, weil die Weltläden haben meistens ja nur ein bestimmtes Angebot, Lebensmittel meistens, manche haben Textil, aber dann kann man dann sagen, okay, das ist das Label, das sagt mir was zu Bällen, wenn Sie ansprechen, Sie wollen Ihren Kindern was schenken oder Enkelkindern, oder das ist das Siegel, das hilft mir in anderen Bereichen.
Und das kann man auch normale Läden finden, Normen nicht, oder wie man die nennt, oder extra muss man reingehen.
Also in Regensburg, da weiß ich, da rufen Sie ja an, da gibt es einen Eine-Welt-Laden mit sehr engagierten Leuten, und da, das ist die Fachstelle für den fairen Handel, und wenn Sie da eine Frage haben vor Ort, können die Ihnen auch sagen, welcher Laden besonders empfehlenswert ist, und ja, man trifft auch sehr nette Leute dort.
Frau Schichtmacher, ich hoffe, es war etwas für Sie mit dabei. Ja, ja. Dankeschön, vielen alles Dank. Gute nach Neutraubling. Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören. Und dann hören wir Frau Hilbig aus München. Frau Hilbig, grüße Sie.
Ja, hallo. Hier ist die Frau Angela aus München. Und zwar, ich habe da noch eine Idee. Also gerade jetzt Nachhaltigkeit für einen ganz kleinen Geldbeutel. Das heißt Flohmarkt. Also gut, Nahrung weniger ist klar. Aber da kann man gute Textilien kaufen. Und die sind sehr günstig. Das ist, oder Second-Hand-Geschäfte, da kann man auch gute Schnäppchen machen. Und gut, das ist eh schon hergestellt, aber ehe es dann weggeschmissen wird, dann ist ja besser so. Und manchmal ist auch am Ostbahnhof, da stehen Kartons zu verschenken. Also das finde ich auch gut, wenn die Leute überlegen, ob sie es lieber noch herschenken oder ob sie es einfach wegschmeißen. Also in Flohmärkte, wer kein Internet hat, stehen auch in den Tageszeitungen drin, in den Wochenblättern, also das ist auch kein Problem. Oder auch im Bekanntenkreis. Irgendwo ist immer jemand dabei, der auch auf den Flohmarkt geht und der sich da auch auskennt. Und dann noch ein Thema Nachhaltigkeit, was ich jetzt persönlich sehr, sehr schade finde, ist dieses, dass jetzt die Kirche, jetzt gab es eine neue Bibel, erst vor ein paar Jahren, noch gar nicht lange her, neues Gotteslob, jetzt neue Bibel, jetzt wieder neues Gotteslob. Gut, das ist zwar, wie gesagt, wird jetzt wohl nicht mit Kinderarbeit passieren, aber generell die Nachhaltigkeit hat es meiner Meinung nach wenig zu tun. Und das ist eigentlich kein gutes Aushängeschild für die Institution, die jetzt eh von allen Seiten so angegriffen wird. Ja, und ansonsten, nee, das war es jetzt erstmal. Ich wollte zwar noch was sagen, aber das habe ich jetzt vergessen. Nee, sorry. Aber das war's.
Aber danke schön für dieses Stichwort auch, Herr Bergmann, das gebe ich auch gerne wieder an Sie weiter. Nachhaltigkeit durch Wiederverwertung.
Ja, das ist ganz wichtig, dass Sie das auch angesprochen haben, gerade im Textilbereich. Total hilfreich. Es gibt wunderbare Secondhand-Läden, die, also ich kenne zum Beispiel einen, der mit der Aktion Hoffnung zusammenarbeitet und dann über das die Ladenkette Vintys, V-I-N-T-Y, die Produkte, die noch für unseren Markt verwendungsfähig sind, wieder verkauft. Tolle Sache. Flohmärkte sind eine prima Sache. Sie haben recht, da gibt es natürlich selten etwas Nahrungsmittel, aber auch da gibt es wunderbare Initiativen, die die Nachhaltigkeit vorantreiben. Unter dem Begriff Foodsharing werden oftmals abgelaufene Lebensmittel, die Läden eben nicht wegschmeißen wollen, schnell unter die Leute gebracht. Und da kann man nicht nur seinen Geldbeutel ein wenig entlasten, sondern vor allem dafür sorgen, dass wir unsere Ressourcen nicht so verschwenden, sondern eben nochmal nutzen können. Ja, also da kann ich nur zustimmen, dass mit dem Kirche und Ressourcenverwendung, da müssen wir uns, ob evangelisch oder katholisch, wirklich jeweils an der eigenen Nase packen und immer gucken, wo können wir hier auch uns an unserer Glaubwürdigkeit auch weiter arbeiten. Wir haben jetzt in der Evangelischen Kirche in Bayern ein Klimakonzept in Arbeit, das dann umgesetzt werden soll. Und ich denke, in der katholischen Kirche gibt es da auch eine Menge. Und ja, wann was ersetzt werden muss, ist immer eine Frage. Aber das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht bewerten, ob das Gotteslob revidiert werden musste oder nicht. Kenne ich mich auch nicht aus.
Dankeschön, Frau Hebig, für diesen Tipp, diesen Hinweis. Und dann geht es jetzt weiter mit Herrn Deuter. Herr Deuter, von wo aus rufen Sie uns an?
Bodensee.
Vom Bodensee. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie alle beide und alle Zuhörer. Eine sehr informative Sendung, die mich von vornherein angesprochen hat, weil ich in diesem Sinn, in dieser Weise sehr lange Zeit schon lebe und dementsprechend der weltweite Erfahrung gemacht habe mit dem sogenannten Fairtrade. Wenn ich unterwegs bin, das Erste, was ich tue, ein Ort, wo ich mich aufhalte, ist, ich gehe auf die Märkte. Ich schaue mir mal die Ware an, spreche mit den Leuten und. Und das Erste, was möchte ich nun von vornherein sagen, meine Erfahrung zumindest in Südamerika, ist, wissen Sie, wie der Spitzname für die Deutschen ist? Unter zum Beispiel Einkäufern, Läden und solche Sachen. Sage ich Ihnen gleich.
Ja.
Billig. Da kommt der Billig. Niemand, keiner in der Welt ist dem Cent hinterher wie die Deutschen. Sagte, schütteln nur den Kopf. Sie können das überhaupt nicht verstehen, dass wenn Sie, weil Sie von mir 2 Cent mehr zahlen pro Kilo von Kaffee, was auch immer, ja, aber was für Qualität Sie eigentlich damit bekommen. Das ist, wie soll ich sagen, das Einzige, was zählt, ist billig.
Herr Deuter, Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Sie uns das sagen und das muss uns nun wirklich auch aufschrecken und nachdenklich machen, Herr Bergmann.
Es ist in der Tat so, dass sich auch unsere Nachbarnationen wundern, was für einen schlechten Kaffee wir in den Supermärkten angeboten bekommen. Das wurde auch mal überprüft, da sind Bruchreste drinne, die hat sonst keiner in seinem Kaffee, das mag keiner trinken. Und wie Sie es richtig sagen, Herr Deuter, da geht es um Cent und solange wir uns als Konsumentinnen und Konsumenten das gefallen lassen, Ausschussware sozusagen zu konsumieren, da geschieht es uns auch recht. Da war übrigens der faire Handel von Anfang an immer vorn dran, wenn es auch darum ging, die Qualität hochzuhalten. Das sind ja nicht immer Ökoprodukte gewesen, aber das waren immer ganz hochwertige Produkte, ob jetzt Öko ausgezeichnet oder nicht, da hat man als Feinschmecker schon immer einen extra Nutzen gehabt. Und weil Sie das gerade ansprechen mit dem Billigheimer, das ist ja auch so ein Schlagwort für uns Deutsche. Keine Nation in Europa gibt so wenig Geld prozentual für Nahrungsmittel aus wie wir. Also was tun wir uns da eigentlich, wir uns und unsere Gesundheit an, indem wir hier an der Stelle, wie ich meine, an der falschen Stelle sparen. Das betrifft übrigens alle Einkommensgruppen, aber natürlich muss man die Menschen, die einen ganz knappen Geldbeutel haben, hier nochmal ein bisschen gesondert anschauen.
Dankeschön, Herr Deuter, dass Sie uns da die Leviten gelesen haben. Alles Gute Ihnen. Und dann geht's wieder in den Osten Deutschlands nach Dresden zu Frau Scharschmidt. Frau Scharschmidt, Sie möchten uns etwas sagen.
Ja, schön, dass ich drankomme. Ich habe mich vorhin eingeschaltet, als es um diese billige Schokolade im Aldi ging. Und habe die Erfahrung gemacht, man muss da manchmal ganz genau hingucken. Es ist bei weitem nicht immer die ganze Schokolade Fairtrade oder Bio, sondern in dem Falle, bei der Schokolade habe ich es erlebt, dass nur der Kakaoanteil Fairtrade und Bio war. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zu der Schokolade, die ich zum Beispiel im Bioladen bei Gepa kaufen kann.
Ja, jetzt seufzen wir natürlich wieder auf, Herr Bergmann. Das ist alles furchtbar komplex wieder.
Ja.
Aber es gibt die Labels.
Es gibt die Labels und es gibt die Firmen, ja.
Aber man muss genau hinschauen, sagen Sie, Frau Scharschmidt, betrifft das Label jetzt das ganze Produkt oder eben nur Anteile davon?
Wenn das nur Anteile sind, wenn das bloß der Kakaoanteil ist und die ganze Schokolade ist aber ansonsten eben nicht fair gehandelt. für den anderen Inhaltsstoff.
Das gebe ich gern mal an Herrn Bergmann weiter.
Ja.
Es ist in der Tat so, dass es Produkte gibt, die wo dann auch der Zucker aus einem Fairtrade-Projekt stammt. Aber man muss genau hingucken. Sie kaufen das, was sie da, was das Label sagt. Wenn ich hier ausgewiesen habe, der Kakao kommt aus dem fairen Handel, dann ist es schon mal deutlich, deutlich besser als von anderen Regionen oder von anderen Quellen. Und es gibt auch Projekte, die haben dazu geführt, dass die Schokolade auch mit einer Milch hergestellt wurde, die aus einer deutschen Quelle stammt, die den Bauern wirklich das Erforderliche bezahlen, nämlich die 40 Cent pro Liter, weil man damit zeigen wollte, man muss ja auch hier in Deutschland auf Fairness achten. Und also solche Angebote gibt es zum Glück. Ich bin jetzt schon mal sehr froh, wenn gerade dieses Problemprodukt Kakao aus einem fair zertifizierten Anbau stammt oder einer Quelle stammt, weil das eben im globalen Kontext die größten Probleme hervorruft. Wir haben im Kakao, in der Schokolade natürlich Zucker, kann man sagen, ja, aus welcher Quelle stammt der Zucker? Das ist in der Regel aus Deutschland. Ist das Bioqualität oder kommerzielle Qualität? Kann man schauen.
Genau, also besser als nichts ist es. Noch besser geht es natürlich immer, wenn man dann zum Beispiel in die Weltläden geht. Da kann man sich dann wohl ziemlich hundertprozentig sicher sein. Vielen Dank, Frau Scharschmidt, dass Sie uns das noch genauer aufgedröselt haben, da das Schokoladenthema. Ich möchte mal ganz kurz, bevor ich gleich weitermache mit den nächsten Hörern, die schon in der Leitung warten, doch nochmal das Thema Spielzeuge ansprechen, weil ich das Gefühl habe, dass uns das jetzt hier so gerade ein bisschen untergeht. Es ist ja so, dass die, wenn wir jetzt auf schauen auf Schenken, Verschenken, darum geht es ja in dieser Sendung hier besonders, dann stellt sich ja auch die Frage gerade eben, wie machen wir das bei Kindern? Die Weihnachtsgeschenke, da hat man vor allem jetzt erstmal die Kinder auch im Blick. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, also Kinder wollen ja gerne meistens jetzt heutzutage oft elektronische Spielzeuge, da frage ich mich, gibt es da eigentlich auch schon etwas, was so gelabelt ist? Also unter Fairtrade stelle ich mir immer so das Holzspielzeug vor, mit dem ich also höchstenfalls noch einen Einjährigen hinterm Ofen hervorlocke. Oder gibt es da inzwischen eben auch diese wirklich verbreiteten Kinderspielzeuge unter Fairtrade?
Da sprechen Sie jetzt wirklich eine echte Lücke an. Wir haben im Bereich des Spielzeugs so gut wie kein Fairtrade-Produktsiegel. Die Spielwarenbranche hat über viele Jahre versucht, sozusagen die gesamte Branche auf den Weg zu bringen und sicherzustellen, dass die Produkte, die Spielsachen, die in unseren Läden dann angeboten werden, alle unter anständigen Bedingungen hergestellt sind. Das hat einfach nicht geklappt. Wir haben das über viele Jahre als unser Nürnberger Bündnis Fair Toys begleitet und müssen jetzt sagen, seit 3 Jahren arbeiten wir dran, dass sich auch hier Unternehmen auf den Weg machen, um nachgewiesen anständig produziertes Spielzeug auf den Markt zu bringen, wo wir wieder als Konsumentinnen und Konsumenten am Produkt selber lesen können oder sehen können, ja, das ist hier besiegelt mit einer Auszeichnung, die zeigt, unter anständigen Bedingungen ökologisch und sozial hergestellt worden. Gegenwärtig muss ich tatsächlich sagen, im Spielzeugbereich kann man sich nur auf seinen gesunden Menschenverstand und alle Sinne verlassen. Also Spielqualität, wie lange hält das Spielzeug oder wird es gleich weggeschmissen, wie riecht es, was dünstet das an komischen Duftstoffen aus und dergleichen mehr. Langlebigkeit kann man da als Kriterium herannehmen und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr die Initiative dann auch in der Öffentlichkeit vorstellen können zum Thema Produktlabel am Spielzeug.
Also Bälle immerhin, haben Sie gesagt, das gibt's schon.
Bälle, da kann man sich auf das Fairtrade-Siegel beziehen, dass da die sind nach diesen Kriterien getestet und auch ausgezeichnet, Produkte selber. Mhm. Mhm. Und übrigens, früher hat man gesagt, die taugen nichts. Es gab in der Tat Bälle, die waren qualitativ minderwertig, aber inzwischen haben wir da ganz tolle, unterschiedliche Qualitäten mit dem Fairtrade-Logo auf dem Markt.
Wunderbar. Dann hören wir jetzt weiter bei unseren Hörern. Frau Gipp ruft uns aus dem Chiemgau an. Frau Gipp, grüße Sie.
Ja, hallo, grüß Gott. Ich wollte mich melden, weil ich wahrscheinlich jemand bin, der in Ihren Augen eben der Billigheimer ist. Jetzt habe ich mich sozusagen dazu gedrängt gefühlt, als Vertreterin dieser Gruppe mich zu Wort zu melden. Und zwar ist es so, ich habe Familie mit 2 Kindern, bin verheiratet und wir haben 3 Jobs, um leben zu können. Und ich habe auch jedes Mal so ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt sozusagen diese günstigen Sachen kaufe, kann aber schlecht mir jetzt einen Kaffee für 10 Euro leisten oder eine Tafel Schokolade für 3 Euro, weil dann müsste ich meinen Kindern sagen, ja, tut mir leid, gibt jetzt keine Schokolade. Also Sie könnten sich vorstellen, was da los ist. Oder auch, dass ich meinem Mann sage, ja, ist kein Kaffee da. Und ich fühle mich da immer unglaublich, also ich könnte ins Kissen schreien, weil ich hätte gerne die Möglichkeiten dazu, dieses Fair Trade und so weiter auch zu also mitzumachen, aber es ist mir einfach nicht möglich. Und es ist nur ganz kurz angesprochen worden, dass diese korrupten Regierungen, also dass irgendein Patentrecht oder so, wenn das nicht eingehalten wird, wird es eingestampft. Aber wenn Kinderarbeit dahinter ist, dann kommt es schön zu uns. Und da denke ich mir, ja, das ist immer so, wenn einfach eine Pflicht nicht erfüllt wird, auch von der Politik her, dass es halt einfach verboten wird. Und dann werden auch diese riesigen geldreichen Konzerne gezwungen, sich was einfallen zu lassen, dass sie das doch noch zu einem Preis hier bei uns anbieten können, dass es die Leute auch noch kaufen können, weil dann hätten sie ja selber so viele, so große Verluste, das sie ja selber nicht wollen.
Und zwei wichtige Themen, die ich gerne noch wirklich mit unterbringen würde, auch in dieser Sendung, indem ich Sie, Herrn Bergmann, noch mal hinhalte. Also einmal ganz wichtig, finde ich, wie sieht das mit denjenigen aus, die wenig Geld haben? Ich kenne persönlich auch sehr viele, die hier sagen, ich hätte furchtbar gerne mehr Geld, um fair einkaufen zu können, aber ich habe es einfach nicht.
Mhm. Wir haben vorhin schon über die Schokoladenpreise gesprochen. Da kann man tatsächlich entlasten und sagen, für 3 Euro muss ich keine Schokolade kaufen. Die kriege ich im fairen Handel eben auch deutlich günstiger. Und wenn ich dann eben so ein Angebot sehe, das ist dann vielleicht auch nicht immer für 1,20 zu haben, dann kaufe ich ja vielleicht dann mal eben solche Produkte ein. Und beim Kaffee ist in der Tat so, 500 Gramm kosten nicht 10 Euro, aber 7,50. Manche Preise liegen nochmal drunter, muss ich da schon hinlegen. Ich fand die Idee von dem Minister Gerd Müller ganz gut, dass er sagt, fair gehandelter Kaffee, der soll einfach über die Mehrwertsteuer entlastet werden. Genau dazu ist ja eine Steuer da. Da stimme ich mit ihm absolut überein. Steuer steuert uns auch in unserem Konsum. Und da ist es doch viel vernünftiger, eine Fairtrade-Qualität eben auch dadurch dann günstiger anbieten zu können. Da kann ich jetzt der Frau Gips tatsächlich nicht aus diesem Dilemma verhelfen. Gerade bei diesen Produkten haben wir die Preise. An anderer Stelle kann ich sagen, manchmal, also im Textilbereich, kaufe ich eben vielleicht weniger, bessere Qualität, fair gehandelt, öko, und habe damit ein langlebiges Produkt. Gerade beim Spielzeug mit Kindern ist das tatsächlich auch eine echte Hilfestellung, die dieses Dilemma auflösen kann. Durch die Langlebigkeit spare ich am Ende des Tages doch wieder Geld. Aber lösen lässt sich es nicht immer.
Frau Gipp?
Ja, Ja, es ist schwierig. Also gerade wenn Sie jetzt Langlebigkeit von Spielzeug ansprechen, meine Kinder sind aber nicht so langlebig wie das Spielzeug, sage ich mal. Also das Interesse von den Kindern geht ja dann auch wieder zurück. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jedes Bedürfnis dahinterher hecheln muss, was meine Kinder jetzt anmelden. So ist es auch nicht gedacht. Aber ich finde es so wenig zielführend. Ich finde es wichtig. Ich will jetzt niemand hier auf den Schlips treten. Es ist alles wahnsinnig wichtig und richtig. Aber ich finde es auch wenig zielführend, auf die Konsumenten immer zu gehen, weil ich mir denke, Deutschland ist so unglaublich reich. Warum wird kein Geld dafür eingesetzt für dieses Problem eben? Ja, also wie auch immer. Ich bin keine Politikerin, aber dann auch noch von denen, die dann wenig haben, also ich sage jetzt nicht, dass Sie das jetzt von mir verlangen, aber ich empfinde es so, ich habe wirklich immer große Schuldgefühle und fühle mich damit einfach überfordert. Ja, und
also da bin ich wirklich auch nochmal sehr dankbar, dass Sie das unterstreichen. Wir haben damit die Sendung angefangen und ich finde es manchmal wirklich inzwischen eine böse Strategie von manchen Unternehmen, die sagen, der Konsument ist verantwortlich, was er kauft. Und ich sage, das ist zumindest zur Hälfte falsch. Es ist auch unsere Wirtschaftspolitik, die hier eine ganz enorme Bringschuld hat. Und ich habe eingangs die Initiative Lieferkettengesetz erwähnt. Kann man jederzeit nachgucken, worum es da geht im Internet. Da kann man auch unterschreiben, eine Petition, dass hier die Verantwortung entsprechend auch den Unternehmen mehr und mehr entlang der Lieferkette aufgebürdet werden muss, gesetzlich. Und unser evangelischer Präses in Deutschland, der Herr Professor Heinrich Bedford Strom, der sagt immer, wer fromm sein will, muss auch politisch sein. Und ich denke, das dürfen wir uns mal sagen lassen. Wir haben als Konsumenten ja eine Kaufkraft, aber wir dürfen uns und wir müssen uns, auch wenn wir was verändern wollen, politisch engagieren, ob das eine Demo ist oder eine Petition im Internet oder wo auch immer.
Ja, vielen Dank, dass Sie da nochmal so drauf hingewiesen haben, Frau Gipp, und auch eben denjenigen, die eben mit kleinem Geldbeutel unterwegs sind, eine Stimme gegeben haben. Man spürt, Herr Bergmann, es ist immer so ein inneres Ringen, vor dem man steht. Ich kenne das durchaus auch und ich habe auch mit unseren Kindern immer wieder auch vor Produkten gehangen. Die möchten dann natürlich auch bestimmte Marken gerne haben, ne? Aber da, finde ich, kann man schon dann den Kindern auch sagen, du kriegst die Marke, aber nur Secondhand. Also das haben wir irgendwann mal auch als Devise ausgegeben und dann ist das Produkt vielleicht manchmal ein, zweimal getragen, kostet schon sehr, sehr, sehr viel weniger und man hat eben nicht unbedingt das Gefühl, dass man zumindest auf direktem Weg da ein Produkt bezahlt, das dann eben nur eine bestimmte Marke hat.
Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Da erinnere ich mich an einen Satz, den mein ältester Sohn damals, also in dem Alter, gesagt hat, weil ich gesagt habe, ja, und hast du da Probleme, weil du jetzt nicht so die Markenklamotten anhast? Er sagte, Probleme haben nur die in meiner Klasse, die so tun, als ob sie die haben und haben müssten. Ich habe gesagt, ich leg keinen Wert darauf und seitdem wird es akzeptiert. Stimme, kann jedem Kind anders gehen, aber das war die Antwort von meinem Jungen.
Ja, genau, da gibt es die Selbstbewussten, die anderen, die es nicht ganz so selbstbewusst schaffen, aber genau, denen kann man es dann auch nicht ganz ersparen vielleicht. Frau Rasp aus München ist die letzte Hörerin in dieser Sendung. Ich grüße Sie und wir sind gespannt, was Sie uns sagen wollen.
Ja, grüß Gott, schön, dass das noch geklappt hat. Zu der vorherigen Anruferin würde ich ganz gern sagen, sie soll doch ihren Kindern erklären, was so eine Schokolade auch bedeutet, die so günstig angeboten wird. Das sind einfach Kakaobohnen, die von Kindern geerntet werden, etc., etc. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das mal erklärt, dann vergeht den Kindern auch schon die Lust an solchen komischen Schokoladenmäusen, die billig angeboten werden, etc. Ne? Und so teuer ist Schokolade, die jetzt auch ein GEPA oder ein Fairtrade-Siegel trägt, auch nicht. Also es gibt in jedem Supermarkt diese gute Schokolade, da kostet eine Tafel mit 100 Gramm 1 Euro. Ich denke, das kann sich auch jeder leisten und dann geht man halt einfach auch in den Verzicht. Und vielleicht könnte auch die Mutter da Vorbild sein, dass sie auch verzichtet. Also das mal vorab. Und jetzt habe ich aber meine Frage. Es gibt ja auch große Schweizer Konzerne, die kein Fairtrade und kein GEPA-Siegel nutzen, sondern sagen, wir haben unsere eigenen sozialen Projekte. Die werden dann ganz kurz vorgestellt, aber richtig durch, also so durchdringen kann man es nicht. Und da ist meine Frage, was halten Sie von diesen Eigeninitiativen wie von diesem Konzern Nestlé?
Das ist ein gutes Thema, das Sie dann noch ansprechen. Da fällt mir sofort das Schlagwort Green oder Whitewashing vor. Da kann man immer sagen, hat dieses Projekt tatsächlich etwas strukturell zu tun mit dem Produkt, das ich hier jetzt kaufen soll? Das ist häufig nicht der Fall. Also wenn dann irgendwie in ein Kindergartenprojekt investiert wird, ganz woanders, da ändere ich ja nichts an der Struktur, sondern dann ist es nur, in Anführungsstrichen, nur ein Almosen, das ich gebe. Das hat mit dem Prinzip des fairen Handels überhaupt nichts zu tun. Daneben, neben diesen blanken White- oder Greenwashing-Projekten oder Maßnahmen gibt es dann natürlich auch noch eine ganze Reihe von Siegeln, die nichts taugen. Das sind dann auch oftmals firmeneigene Siegel, wir haben es kurz angesprochen, die dann einfach etwas suggerieren sollen, was nichts wert ist am Ende des Tages. Also da muss man dann tatsächlich hinschauen und vielen Dank. Gerade manche dieser genannten Schweizer Konzerne sind da meisterhaft in der Selbstdarstellung, stellen sich sozial dar und pumpen auf der anderen Seite in Tiefbrunnen den Menschen das Trinkwasser ab. Gibt es Horrorgeschichten, die jetzt leider wahrscheinlich nicht mehr reinpassen in die Sendung.
Nicht mehr reinpassen, leider. Das ist eine Sendung, die ja uns Hoffnung macht, dass wir sie noch häufiger hören werden, Herr Bergmann. Denn offensichtlich gibt es sehr, sehr viel zu besprechen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema Fair Einkaufen, Fair Schenken, Fair Leben. Vielen Dank für diesen Fokus Schöpfung. Fair Schenken macht doppelte Freude. Vielen Dank, Dr. Jürgen Bergmann, Leiter des Referats Entwicklung und Politik bei Mission Eine Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben jetzt vieles gehört. Wenn Sie das alles nicht gerade so mitschreiben konnten, dann können Sie auch beim Radio Horeb Hörerservice anrufen unter 08328 921 110. Der hat für Sie dann auch die Kontaktdaten zur Mission Eine Welt, wo Sie dann weitere Infos einholen können. Oder Sie gehen auf die Internetseite von Radio Horeb unter dem heutigen Programm der 10 Uhr Sendung Lebenshilfe von heute Fokus Schöpfung. Da finden Sie das Infofeld und über das Infofeld gelangen Sie auch zu den Kontaktdaten der Mission Eine Welt. Und da finden Sie auch noch einen Link zu einem Projekt, mit dem Kinder schon früh für das Thema sensibilisiert werden können. Das konnten wir heute gar nicht mehr ansprechen. Vielleicht gibt's ein nächstes Mal, Herr Bergmann. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören, sagt Gabi Fröhlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.